Unterm Strich sind Schrei- und Schlafprobleme Entspannungsprobleme. Um den Eltern erstmal zu sagen, das Kind ist nicht das Problem, es hat eins. Und das ist das Allerwichtigste, dass Eltern Klarheit und Sicherheit haben im Umgang mit dem Kind und dann überträgt sich das automatisch auch auf das Kind.
Unser heutiger Walk-and-Talk-Gast heißt Bianca Niermann. Für das, was sie tut, wird sie manchmal sogar extra eingeflogen oder muss auch mal kurz mit in den Panic Room, weil die Auftraggeber manchmal 1A-Promis sind oder zu den reichsten Menschen im Land gehören. Bianca Niermann ist Schlafcoach seit gut 20 Jahren. Eine echte Koryphäe.
Walk and Talk. Begegnungen am Berghotel Hoher Knochen.
Wir haben Samstagnachmittag und starten zu einer neuen Folge Walk and Talk im Sauerland. Heute ist zu Gast Bianca Niermann. Herzlich willkommen erstmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Haben Sie Lust, mit mir ein bisschen durch die schöne Sauerländer Natur zu spazieren?
Sehr gerne.
Okay, dann machen wir das jetzt mal. Gehen wir mal los, hier direkt an der Gaststube. Passend zum neuen Claim übrigens vom Berghotel Hoher Knochen. Wir sind ja hier auf 700 Metern Höhe in Alleinlage auf dem Berg. Und der neue Claim heißt, bin ja gespannt, was Sie jetzt sagen, kurz hochfahren und so richtig runterkommen.
Das ist genau mein Thema.
Ja, also ein
das
guter
passt
Spruch,
ja
oder?
Richtig gut. Bitte. Zumindest das mit dem Runterkommen. Das passt ja zu meinem Job auch.
Finde ich auch gut. So, wir gehen heute mal, anders als sonst, auf Walk-and-Talk-Wegen. Gehen wir mal direkt jetzt hier an den Schafen vorbei und laufen mal auf Wolke 7 zu. Das ist ja das Entspannungshaus, Meditationshaus, das zeige ich Ihnen mal. Sie kennen das noch nicht, ne?
Nein, das kenne ich noch nicht.
Das ist ja ein richtig großes Dorf hier. Das ist ja nicht nur ein kleines Hotel, sondern eine richtige Dorfanlage an der Stelle. Jetzt sehen wir auch, hier sind die Schafe. Heute mal von der anderen Seite, die eigenen Hausschafe. Die sind seit ein paar Jahren mit dabei. Und jetzt laufen wir den Weg zur Wolke 7. Und auf der rechten Seite, was ich mal ganz schön finde, das ist total mystisch jetzt hier mit dem Nebel.
Absolut.
Das ist der Hochnebel. Habe ich ja beim letzten Mal von dem Herrn Pape, dem Wettergott, hier gelernt. Mhm. Aber man kann so schon ein paar Meter sehen, aber es ist noch ganz schön, der Nebel wabert hier durchs Tal, ne?
Ja, ein bisschen kommt die Sonne raus, aber so ganz traut sie sich noch nicht.
So, und das sind die beiden Linken, sind die Ferienhäuser vom Hotel. Ich hatte tatsächlich vor kurzem mal mit den Kindern das Vergnügen. Das sind ganz neu gebaute Häuser, super schick ausgestattet. Man hat zwei Etagen, zwei Schlafzimmer, ich glaube 130 Quadratmeter, einen eigenen Kamin, eine eigene Sauna.
Und ja, das hört sich aber gut an.
Hat vor allem hier diesen schönen Blick ins Rothaargebirge, ne? Ja. So, aber darum geht es eigentlich nicht. Frau Niermann,
ja.
Ich freue mich wirklich, dass Sie heute mit dabei sind, weil Sie haben einen echt tollen Job.
Ja,
und ich glaube, wir können, wir alle, die wir Kinder haben oder welche bekommen wollen oder einfach über das Thema reden wollen, viel von Ihnen lernen. Sie waren vor fast 20 Jahren eine der ersten oder sogar die erste Schlafcoaching-Dame in Deutschland, ne?
Ja, ist richtig.
Also Trainerin für Babys oder sagen wir es mal konkreter, für Schreibabys.
Ja, vor allem für die Eltern in allererster Linie.
Und für die Eltern.
Ja.
Und dazu unterhalten wir uns jetzt gleich mal exklusiver. Ich wollte jetzt mal fragen, können Sie sich noch erinnern, was war denn damals so, als Sie selber noch klein waren, was war Ihr erster Berufswunsch, nicht Schlafcoach?
Also mein erster Berufswunsch als Kind war aber damals schon, was mit Kleinkindern zu machen, definitiv. Also ich habe schon sehr, sehr früh, ich weiß nicht, war ich drei, habe ich schon sehr, sehr früh auf dem Kinderspielplatz mich immer um die ganz Kleinen gekümmert. Da hat meine Mutter sich dann immer gewundert. Und ich hatte den Wunsch tatsächlich schon ganz früh. Das wusste ich schon.
Das ist außergewöhnlich.
Ja, das war einfach so.
Also war das schon ein bisschen Bestimmung damals?
Ich glaube schon.
Okay.
Ich habe ja auch Lehramt studiert. Die sind ja dann schon ein bisschen älter. Habe dann Grundschullehramt studiert. Sport, Deutsch und Biologie. Und diese Biologie, die hat mich besonders immer interessiert. Und das ist ja auch beim Thema Schlafen ganz wichtiger Teil, die Schlafbiologie. Irgendwie hatte ich das schon immer im Blut.
So, jetzt machen wir einen kurzen Zwischenstopp. Wir stehen jetzt vor Wolke 7. So, was sehen Sie hier? Was kommt jetzt bei Ihnen an, wenn Sie es mal beschreiben?
Ja, also erstmal ist natürlich die Lage hervorragend. Wenn ich mir jetzt da den Raum anschaue, das sieht aus, als findet da heute Meditation statt oder Yoga vielleicht, sowas in der Art. Hat auf jeden Fall eine sehr ruhige Ausstrahlung, sehr harmonisch. Auch mit der schönen großen Glasfront, ne? Und hier direkt am Wald gelegen. Also Wolke 7 passt, weil man guckt ja gefühlt auch rundherum, jetzt zumindest heute, in die Wolken.
Stimmt.
Also da kann man sich schon wohlfühlen, glaube ich.
Ja, das haben Sie toll beschrieben. So, Frau Niermann, also schon als Kind haben Sie sich mit Kindern beschäftigt,
ja, oder
mit Babys. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wie sind Sie denn dann wirklich irgendwann auch beruflich auf die Idee gekommen, Schlafcoach zu werden?
Naja, also ich bin ja, also ursprünglich komme ich aus der Sportwissenschaft. Ich habe ja Sport dann auch noch weiter studiert über das Lehramt hinaus. Nein, ich habe in der Tat nie gewusst, dass ich mal Schlafcoach werde, sondern ich habe in einem großen DAX-Konzern gearbeitet, in der Organisationsentwicklung und Personalentwicklung und war dort zuständig für Veränderungsmanagement, hieß das damals. Heute würde man auch sagen Change Management oder auch Führungskräfte-Coaching. Das war für 7000 Mitarbeiter. Und aus dieser Position raus bin ich dann schwanger gewesen mit meiner ersten Tochter. Und die, als sie auf die Welt kam, war ein Kind, das sehr viel geschrien hat. Und da können Sie sich vorstellen, wenn Sie aus einem Führungsjob kommen für 7000 Mitarbeiter und dann liegt da so ein kleines Baby vor Ihnen und Sie denken, das kriegen Sie nicht gehandelt. Das war schon eine große Transformation.
Von jemand im Endeffekt kann man sagen, aus eigener Erfahrung, Ihre Tochter damals war ein Schreibaby.
Ja.
Sie sind zum Arzt gegangen, der hat gesagt, ja, haben wir leider Pech gehabt, müssen wir damit klarkommen.
Ja.
Und Sie konnten damals ja wahrscheinlich auch zum Beispiel gar nicht googeln, das heutzutage fast jeder macht.
Nein.
Ging ja damals noch nicht, ne?
Nein, gab's ja nicht. Was hat man gemacht? Wir haben die Mütter gefragt. Die haben gesagt, ja, stell dich nicht so an. So ist das halt. Haben wir auch alle hingekriegt.
Ja.
Oder, ja, hör doch mal auf zu stillen. Der wird ja nicht satt. Und das war's. Und mehr gab's nicht.
Ich habe mir Ihre Website mal angeschaut. Da stehen ja unglaublich viele Informationen drauf. Was ich total spannend und auch eindrucksvoll fand. Sie haben auch einen Pressespiegel, also sehr professionell auf Ihrer Seite. Da ist ja alles dabei, was man sich so vorstellen kann. Von der Hebammenzeitschrift, also Fachzeitschrift, über Eltern, also die Fachzeitschrift, ja eigentlich kennen wir alle, bis hin zum Interview in der Bunten sogar.
Ja.
Also alles dabei. Ich wollte mal wissen, welches Interview und oder welches Thema aus diesen früheren Interviews hat Ihnen persönlich denn eigentlich so am besten gefallen?
Also am besten gefallen hat mir das aus der Hebammenzeitung, definitiv. Ich glaube, das ist leider noch hinter der Bezahlschranke, aber das waren 3-4 Seiten über die Art und Weise, wie ich coache. Und was natürlich also wirklich gigantisch war, das war die Elternzeitung. Die hatten bei mir angerufen und wollten ein paar Informationen zum Babyschlaf. Dann habe ich mich mit denen unterhalten und dann riefen die am nächsten Tag an und sagten, Frau Niermann, wir machen Titelgeschichte 7 Seiten. Und dann haben die tatsächlich Fälle von mir besucht mit einem ganzen Team, Kamerateam, sind die durch Deutschland und haben 7 Familien besucht und haben deren Schlafsituation vorher, nachher dokumentiert. Und das war natürlich für mich also der Durchbruch.
Ist Pampers immer noch so eine Marke? Ich meine jetzt nicht die Windeln, sondern was quasi an Institution und auch als Expertentum dahinter steht?
Ja, da steht absolutes Expertentum dahinter. Also wir hatten dann das Thema Schlaf von verschiedenen Seiten beleuchtet. Da war ein Schlafmediziner dabei, da war eine Hebamme dabei, da war ich mit dabei. Da gab es Videos, die sind auch immer noch auf YouTube zu finden. Absolut professionell und die sind ja auch sehr pro Kind eingestellt. Ja. Das war mir sehr wichtig.
So, jetzt gucken wir mal hier. Wir stehen jetzt hier quasi am Waldesrand, haben gerade so eine freie Schneise und gucken komplett in den Hochnebel rein.
Ja.
Was macht denn Ruhe mit Ihnen eigentlich?
Brauche ich ganz viel. Also ich brauche ganz viel Ruhe. Ich habe ja nun jeden Tag teilweise mehrere Termine, wo ich anderen Menschen helfe. Das ist ja im Coaching-Bereich oder im Beratungsbereich sehr wichtig, dass man sich da auch um sich kümmert, weil man gibt ja sehr viel Energie auch schon ab. Wobei ich sagen muss, es ist keine Arbeit für mich. Ich sage immer, das ist wie Spielen, es ist für mich keine Arbeit.
Das finde ich aber schön.
Ja, dennoch brauche ich dann auch wirklich Auszeiten regelmäßig. Man kann natürlich auch sehr viel arbeiten, was einem Spaß macht. Und sich da auch ein bisschen überschätzen.
So, Schlafcoaching ist kein Hexenwerk, steht auf Ihrer Website. Ja. Da habe ich gedacht, das können Sie sagen. Das sehen die Eltern, die Betroffenen, aber ganz anders, oder?
Ja,
das stimmt. Oder?
Ach, kann ja nur jetzt von meinem Ansatz sprechen. Der Ansatz ist an sich relativ komplex, weil ich ja den Fokus habe auf alle Bedürfnisse des Babys. Natürlich sind die Eltern auch wichtig, aber mein Blick ist ja quasi... Also ich bin das Kind. Wenn ich im Coaching bin, dann sehe ich die Welt wie ein 9 Monate altes Baby, wie ein 2 Jahre altes Kind. Und ich habe ja verschiedene Disziplinen zusammengebracht. Also ich habe die Entwicklungspsychologie, ich habe die Neurowissenschaften, ich befasse mich mit Schlafbiologie und befasse mich aus diesen unterschiedlichen Disziplinen, die alle was über Kinder wissen, quasi mit diesem Fall. Mhm. Das ist am Anfang in der Analyse recht komplex. Ich mache auch Videoanalyse dazu und Gespräche und so weiter. Aber im Endeffekt, wenn die Eltern dann verstanden haben, welche Not das Kind hat und welche Bedürfnisse dahinter stecken, dann wird es doch relativ einfach, weil sie Klarheit und Sicherheit haben. Und das ist das Allerwichtigste, dass Eltern Klarheit und Sicherheit haben im Umgang mit dem Kind und dann überträgt sich das automatisch auch auf das Kind und dann sind Veränderungen relativ einfach möglich. Ja.
Wir hatten ja gestern Abend die Möglichkeit, ein kurzes Vorgespräch zu führen. Und was mich wirklich beeindruckt hat, ja, ich möchte fast sagen geflasht hat, Sie haben mir gesagt, wenn ich den Babys in die Augen gucke, dann weiß ich, wie die fühlen.
Ja.
Es gibt ja den Pferdeflüsterer.
Ja.
Sind Sie so ein bisschen dann so ein Babyflüsterer? Also ich meine das jetzt gar nicht humoristisch, sondern wie sehen Sie das?
Doch, das ist auch so. Weil ich das Kind ja so betrachte, wie es natürlich auf die Welt kommt. Das heißt, ich lese die Körpersprache, das fängt bei den Augen an. Also die Kinder kommunizieren über die Augen. Sie müssen sich vorstellen, wenn die auf die Welt kommen, können die nicht sehr viel erkennen, außer im Abstand von 20 cm die Umrisse der Augen und vielleicht noch von der Haarpartie der Eltern. Das heißt, wenn das Baby auf die Welt kommt und die Mutter anguckt, dann sieht das Kind an den Augen der Mutter, wie es ihm selbst geht. Also wenn die Mutter, sagen wir mal, sehr ängstlich ist und das über die Augen, also ich meine, sie können ja überrascht gucken, skeptisch, gestresst, das macht ja alles die Augen. Und das ist die natürliche Körpersprache der Babys, über die Augen zu kommunizieren. Und ich mache das, ich weiß, dass das so ist und deswegen spreche ich deren Sprache. Und ich kann dann über die Gestik, Mimik, Körpersprache erkennen, wie es dem geht.
Also das ist schon eine besondere Fähigkeit, wo man nicht sagt, das kann jeder.
Das ist eine Fähigkeit, auf jeden Fall, weil ich noch dieses Gespür habe. Gleichzeitig kann man es aber auch lernen. Also es gibt tatsächlich Belastungszeichen, nennt man das, in der Säuglingsforschung, anhand derer man tatsächlich erkennen kann, wie das Baby sich fühlt. Die kann man auch lernen. Das mache ich ja auch mit den Eltern im Coaching. Ich sage, guck mal jetzt. Das ist jetzt ein Zeichen, dass das Kind überlastet ist, weil es geht jetzt mit dem Kopf raus aus der Kommunikation. Es guckt weg. Das, ja, gehen die Augenbrauen hoch, guck, das ist Begrüßung. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo es dem Baby gut geht, wo wir kommunizieren können. Jetzt guck dir mal hör dir mal die Atmung an. Puh, ist die gepresst, schnellatmig, dann wissen wir, okay, jetzt müssen wir erstmal Pause machen. Keinen neuen Input. Also man kann es lernen, aber ich glaube schon, dass man sich dann wirklich bedingungslos auf das Kind einlassen muss, vorurteilsfrei, nur mit diesem Kind arbeiten.
Was sind denn, sagen wir mal, jetzt die häufigsten Probleme, Schlafprobleme, sind ja Schlafcoaching, Damen, sage ich immer, mit denen Eltern dann zu Ihnen kommen, weil das Baby halt schreit?
Ja, also das ist ja, das Schreien ist ja nur die Folge von einer Überforderung und von Stress. Jetzt kann man sagen, was ist Henne und Ei? Schläft das Kind schlecht, weil es viel schreit oder schreit es, weil es schlecht schläft? Also die Eltern, die zu mir kommen, deren Kinder haben heftige Ein- und Durchschlafprobleme. Ich sag mal, die etwas Älteren, das fängt dann so mit 6 Monaten an. Da haben wir Eltern, die brauchen abends 2-3 Stunden, bis das Kind einschläft. Die wachen nachts 10-20 Mal auf, müssen die Kinder tragen auf dem Petsyball, Fahrradanhänger.
Staubsauger an.
Staubsauger gibt es alles über die App mittlerweile. Ja? Okay. Also es gibt ja alles jetzt für alles eine App. Aber sind sehr, sehr belastet, die Eltern. Und die haben schon sehr viel durchgemacht. Beide, Kinder auch. Also das darf man nicht vergessen. Ja, natürlich sind die Eltern belastet, aber der Schlaf der Kinder ist auch sehr, sehr gestört. Hat keine gute Qualität. Ist nicht erholsam, sagt man. Mhm.
Aber Schreibabys, weiß ich noch, auch auf der Website, Schreibabys sind kein Schicksal, heißt es, glaube ich, ja, mit dem man sich abfinden muss. Wie sieht denn Ihre Arbeit konkret aus? Also ich möchte damit vor allem mal so in lösungsorientierte Sachen gehen, mal erfahren, was machen Sie? Mhm. Baby schreit und dann schreit es nicht mehr. Was machen Sie?
Ja, also erstmal die Eltern aufklären. Man sagt zwar Schreibaby, wobei es sind eher Regulationsstörungen, um den Eltern erstmal zu sagen, das Kind ist nicht das Problem, es hat eins. Es ist nicht das Schreibaby oder das regulationsgestörte Kind, sondern die Regulation, Interaktion zwischen Eltern und Kind ist gestört. Ja. Das heißt ganz konkret, ich mache eine Schlafanalyse. Dort werden Protokolle geschrieben über das Schlafverhalten, über das Fütterverhalten, also Zeiten, Menge, Dauer. Dann mache ich eine Videodiagnose. Ja. Das heißt, alle Eltern drehen Filme über ihre Babys, wenn sie schreien, wenn sie schlafen, wenn sie wach werden, wenn sie füttern. Und dann kann ich erkennen, was in der Interaktion zwischen Eltern und Kind verbessert werden kann.
Sie sind quasi wie so eine Schlafoma, sage ich jetzt mal, ja, die dann, ja, dazukommt.
So ist es, ja klar. Ja.
Gibt es denn jetzt so typische oder relativ typische Schreibabys, wo Sie mal drüber sprechen können, was sind die Ursachen, warum sie schreien und wie sie dann das beheben können?
Also ich würde das ein bisschen weiter fassen. Schrei und Schlaf gehört zusammen.
Okay.
Ja? Erstmal muss man wissen, dass der junge Säugling noch bis zur 6., 7. Woche sehr viel schreit, nämlich mal mindestens im ungünstigsten Fall 2-2,5 Stunden in der Summe. Das braucht er. Da muss man ihn korregulieren. Das typische oder das häufigste Problem ist, dass in dem Moment der Beruhigung überstimuliert wird. Viel zu viel Dynamik. Viel zu viel auf und ab, hin und her, hoch, runter, schnell, langsam. Ja. Also zum Beispiel das Baby auf dem Petsyball mit der Mutter. Das sind sogenannte Intensitätskonturen. Das heißt, es ist alles zu schnell, es ist alles zu intensiv, es ist alles zu hektisch. Und dadurch kommt das Kind nicht in die Entspannung. Das sind eigentlich unterm Strich sind Schrei- und Schlafprobleme Entspannungsprobleme.
Das ist ja spannend. Also ich würde jetzt mal mit meinen Worten sagen, manchmal wollen die Eltern oder meistens wollen die Eltern natürlich nur das Gute, machen zu viel und am Ende weniger ist mehr.
Ja, absolut. Weniger ist mehr in dem Moment der Regulation. Aber es gehört natürlich auch dazu, regelmäßig zu füttern, eine Alltagsstruktur zu haben, Rhythmen zu haben, Routinen zu haben, Rituale zu haben, die Schlafumgebung zu beachten, das soziale Umfeld zu beachten. Ist das ein babyorientierter Rhythmus? Auch das Kind zu beachten, was habe ich denn hier für ein Temperament? Ist es eher ein Kind, was sehr viel Ruhe braucht? Ist es ein Baby, das man auch mal rausnehmen muss aus einer Situation? Also ich glaube, das Grundbedürfnis ist vielen nicht bewusst, da was hinter Schlaf steckt. Also viele wundern sich, wenn ich sage, das Bedürfnis hinter Schlaf für das Baby ist zu lernen, den Umgang mit der Müdigkeit, A und B. Schlaf ist Ruhe, Rückzug und Erholung.
Sie haben ja gerade erzählt, dass Sie teilweise sogar Videosequenzen, macht ja total Sinn, von den Eltern bekommen, weil Sie sind dann, das entnehme ich jetzt Ihrer Aussage, nicht immer mit dabei. Haben Sie quasi Zoom als Babyfon, sage ich mal, als Arbeitsmittel?
Ja, klar. Also das geht ja so weit, dass ich mich in diese Babyphones einloggen kann mit einem Code. Also ich gucke dann in das Schlafzimmer rein. Ich habe ja früher jahrelang Hausbesuche gemacht, also ich bin tausende von Kilometern da Nächte gefahren und habe die Eltern zu Hause betreut und teilweise über Nacht. Aber das, was die Kamera sieht, das habe ich nicht sehen können, weil ich ja nicht direkt mit dem Schlafzimmer übernachtet habe. das ist ja erstmal aus der Not heraus geboren, weil ja in den Corona-Zeiten waren ja Hausbesuche teilweise nicht möglich. Und dann habe ich gedacht, ja, was muss ja doch anders möglich sein. Und der Umgang mit Zoom ist den Eltern ja auch mittlerweile bekannt. Oder Teams, ich will jetzt hier gar keine Werbung machen für irgendeine Plattform. Also online zu arbeiten ist ja nun gang und gäbe. Und durch die Videoanalyse habe ich einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber den Hausbesuchen. Ich gucke mir die Filme in Zeitlupe mit den Eltern an. Das heißt, ich gehe von der ersten Sekunde, mache ich den Fokus mit den Eltern auf das Kind, lenke ich auf das Kind. Und dann gucke ich mir jede Sekunde an. Und dann kann ich dir sagen, jetzt schon ist der Moment, wo du schon zu spät warst. Oder das ist der Moment, da erkennst du, es ist noch lange nicht Zeit, ins Bett zu gehen. Ja. Oder schau mal, wie das Kind hier guckt. Da, wenn du das siehst, dann weißt du, okay, der Blick, die Körpersprache signalisiert mir als Mutter, jetzt ist das Kind rechtschaffen müde, zum Beispiel. Das ist schon also hervorragend. Ich kann ja den Bildschirm teilen. Und dann haben die Eltern vor allen Dingen die Zeit, sich das in Ruhe anzugucken. Und dann kriegen die so einen, ich sage immer, so einen diagnostischen Blick, den ich auch habe, und analysieren dann ihre Kinder in Zukunft selber.
Wenn jetzt jemand wirklich Interesse hat, mit ihnen zu arbeiten,
ja,
dann ruft er sie an oder schreibt ihnen eine Mail. Dann gibt es irgendwann ein Erstgespräch, so steht es auf der Website. Das ist auch kostenlos, glaube ich.
Ja,
ne? Wie läuft das ab? Ganz kurz mal erklärt.
Ganz einfach, die rufen an und schildern mir ihr Problem. Also ich sage dann, was haben Sie für ein Problem? Hör mir das an. Und dann sortiere ich aus der losen Erzählung heraus schon mal für mich im Kopf grob, um was es wohl gehen könnte. Wobei ich dort auch noch, wie gesagt, keine 0815 All Fits One Lösung aus der Schublade ziehe, sondern ich höre mir erstmal durch die Probleme an, klär die Eltern über den Ablauf auf. Also wir machen erst das Infogespräch, dann einen Coaching-Termin. Ne? Die Protokolle müssen ausgefüllt werden und dann geht's auch schon los.
Mhm. So, jetzt ist natürlich eine klassische Frage, was muss man denn bezahlen? Wie sieht es denn mit den Kosten aus?
Ja, ich habe seit Jahren ein Paket, das sind 495 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und ich habe für mich einen Zeithorizont von maximal 6 bis 8 Wochen eingeplant, bis das Kind so schläft, wie die Eltern sich das vorstellen.
Das heißt, sie stehen den Eltern bis zu 8 Wochen zur Verfügung?
Ja.
Okay, ja. Dann relativiert sich der Betrag ja auch, ne?
Ja, also ich sag mal,
ein bisschen zu günstig.
Ja, das weiß ich, das sagen ja auch immer alle, du musst hochpreisig. Ich lebe meinen Job so, dass ich meinen Alltag damit genießen kann. Mhm. Und das heißt, minimale administrative Aufwände, absolute freie Zeiteinteilung für mich, ortsunabhängiges Arbeiten und eine Kalkulation.
Das Internet bietet eine Menge Transparenz, aber ja, wenn wir jetzt beim Thema Schlafcoaching für Babys sind, auch ganz viele Mitbewerber mittlerweile, Sie machen das seit 20 Jahren, da gibt es wahrscheinlich auch einige Trittbrettfahrer, gibt es da auch, ganz offen gesprochen, gibt es da auch einige schwarze Schafe?
Ja, klar, die gibt's. Ich kann nur den Eltern raten, wenn sie sich solide informieren wollen, immer denjenigen Coach zu fragen, wo hast du deine Ausbildung gemacht? Was hast du für Qualifikationen? Und einfach nach der Methode zu fragen. Was ist das für eine Methode? Und dann ist man im Endeffekt authentisch von Anfang bis Ende. Bei mir gibt es kein Infogespräch und ich verkaufe dann was anderes.
Jetzt haben Sie selber das Stichwort gerade gegeben, Methodik. Mhm. Wenn man da noch mal ein bisschen drüber spricht, wie kann man Ihre Methodik, die Sie anwenden, die Methodiken beschreiben?
Ja, also man sagt ja immer, es gibt ja keine Methode, um das Kind zum Schlafen zu bringen. Kann ja auch nicht, weil dafür ist das Schlafproblem viel zu individuell. Aber die Methode ist die Herangehensweise. Also da habe ich eine ganz klare Methode, wie ich das Problem finde. Mhm. Und das ist auch dann der Erfolg, weil ich komme an den Kern der Ursache ran. Und das hat richtig Methodik.
Wie lange dauert es im Durchschnitt, das Baby schreit und dann hört es auf?
Ich kann es andersrum vielleicht besser erklären. Alles, was länger als 8 Wochen dauert, hat wahrscheinlich einen Hintergrund, der dann nicht beim Kind liegt.
Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass entweder die Eltern belastet sind, dass das System belastet ist, dass sehr viel Stress in der Familie, also irgendwas, manchmal kann es auch, man nennt das Grenzen des Coachings. Also wenn ich nach 8 Wochen ein Problem nicht ansatzweise lösen konnte, dann nennt man das Grenzen des Coachings. Und das sind auch ganz klar definierte Grenzen. Da kann dann tatsächlich eine therapeutische Einrichtung besser helfen.
Gibt es denn eigentlich auch sowas, ich meine, das ist jetzt eigentlich eine Marketingfrage, ich frage es trotzdem, gibt es so eine Art Schlafgarantie?
Es gibt deshalb eine Garantie, weil ich ja mit den Zielen der Eltern arbeite. Das heißt, die Eltern sind meine Garanten. Wenn die es gut machen, funktioniert es.
Also klar, sie coachen die Eltern, damit die Kinder sich wohlfühlen und besser schlafen und aufhören zu schreien.
Ja, natürlich, es gehört auch schon Übung dazu, ne? Wiederholung. Also ich mache da jetzt nicht irgendwas ad hoc und dann schläft das Kind. Dann tut es das vielleicht mal 1-2 Nächte, aber da muss ja auch ganz viel umgestellt werden, auch geübt werden, was die Eltern mit dem Kind ganz häufig wiederholen.
Können Sie uns mal ein Beispiel von einem besonders schweren Fall und wie Sie den gelöst haben schildern? Fällt Ihnen da irgendwie was ein, um mal so ein bisschen noch mal so direkt reinzuschauen, wie Sie arbeiten?
Ja, also was schwer ist, definieren ja die Eltern, was sie jetzt schwer empfinden. Aber also ich hatte jetzt zum Beispiel einen 3-Jährigen, dessen Eltern sind jede Nacht mit dem Fahrradanhänger durch Berlin gefahren.
Ja, das ist diese erweiterte Staubsaugergeschichte.
Ja, da gibt es ganz viele tragische Dinge. Also,
naja, das ist nicht lustig.
Nee, das ist aber auf gar keinen Fall lustig. Das ist ja pure Verzweiflung. Das ist klassischerweise, die Eltern jahrelang keine Nacht durchgeschlafen. Also durchschlafen heißt ja nicht von, reden wir nicht von 7 Stunden, sondern keine Nacht 3-4 Stunden am Stück. Und also für mich liegen ja besonders die Fälle am Herzen, wo Eltern gedacht haben, dafür gibt es keine Lösung. Aber es gibt für alles eine Lösung. Ja, das sind schon Schicksal. Also Sie müssen sich vorstellen, das sind Mütter, die gehen teilweise nicht zurück in den Job. Ich hatte mal eine Familie, die Mutter konnte nicht zurück in den Job, die konnten ihr Haus nicht mehr finanzieren. Da gehen Beziehungen kaputt, scheitern. Paare gehen auseinander. Also das ist schon sehr schön, wenn man da helfen kann, dass da Frieden erstmal wieder in die Familie kommt.
So, Frau Niermann, gucken Sie mal.
Was ist das denn?
Wir
hier
sind
schön?
Jetzt
das
an einem dieser Jagdhäuser, also private Häuser. Und jetzt würde man ja denken, was denken Sie, was Sie hier sehen?
Das sieht aus wie ein Vogelhäuschen.
Wie ein Brutkasten, ne?
Ja, hier brütet eine ganz seltene Vogelart.
Genau, Achtung Naturereignis. Hier brütet eine ganz seltene Vogelart, steht vorne drauf. Wenn Sie den Deckel anheben, das macht die Frau Niermann gleich mal, dann werden Sie den Schluckspecht sehen. So, bitteschön. Jetzt machen wir mal den Deckel auf, den Holzdeckel. Nee, den Metalldeckel. Oben hoch.
Hier mit Spiegel und
was da ist das? Da ist der Schluckspecht. Ach. Die Frau Niermann in dem Fall. Durch den Spiegel. Und gucken Sie mal, jetzt haben wir. Ist das sogar ein Grappa? Ein Obstler, ein Edelbrand, diesmal von Berghoff.
Mal meine Brille auf, dann lesen wir uns das mal durch.
Vergelt's Gott. Vergelt's Gott natürlich. Thank you. Guck mal, ein schöner Edelbrand aus dem Zillertal steht jetzt hier drin. Da sind 2 Gläser dabei. Und jetzt könnte man rein theoretisch, könnte man die hier sogar noch so reinstellen, ne? Und könnte sich dann irgendwie einen hinter die Binde kippen, damit man fröhlich weiter wandert.
Machen Sie mal ein Schlückchen rein.
Ja?
Ach, Mariechen.
Das finde ich aber sehr sympathisch.
Mariechen, lies Mariechen.
Dass Sie das jetzt, dass Sie Ihre
Mariechen, das ist doch
eigentliche Logik ein bisschen durchbrechen.
Ja, komm, manchmal muss man auch spontan sein im Leben.
So,
wir laufen ja noch ein bisschen.
Wir laufen noch ein bisschen.
Bis wir wieder zurückkommen, ist alles wieder weg.
Stoßen wir mal an. Sind ja auch nur 4 Grad. Können wir uns von innen aufwärmen, ne?
Oh.
Der riecht aber lecker. Ist das Haselnuss?
Oh, da kenne ich mich nicht mit aus, ehrlich gesagt.
Probieren wir mal. Pflaume.
Oh.
Fast wie Haselnuss. Wir sind ja jetzt hier in der Ruhr, Oase hoher Knochen unterwegs. Haben Sie eigentlich gestern auch gut geschlafen hier im Hotel, durch die Ruhr und so weiter und so fort?
Ich war gestern 2,5 Stunden unterwegs. Danach war ich in der Sauna. Und dann habe ich mir da ein Buch geschnappt und habe mich da in diese schöne Salon, in den Salon gesetzt, wo das schöne Klavier da steht. Mhm. Oder Flügel ist es, glaube ich, Klavier. Ach, und dann fällt man schon abends schön essen. Dann fällt man schon mit so einer rechtschaffenden Müdigkeit ins Bett. und durchgeschlafen.
Gibt es denn eigentlich, sagen wir mal, auch Kinder, die keine großen Probleme haben? Mhm. Aber gibt es so ganz allgemeine Tipps von Ihnen als Expertin, mhm, was man Kindern oder den Eltern weitergeben kann, um einfach noch einen besseren Schlaf zu kriegen? Gibt es da so ein paar Tipps?
Ja, also man kann sehr, sehr viel tun, um eine entwicklungsgerechte und gesunde Schlafentwicklung zu fördern. In allererster Linie ist das gar nicht mal so sehr altersabhängig, sondern entwicklungsabhängig. Also ich gucke mir das Kind tagsüber an. Als Eltern gucken sie sich die Kinder an und schauen, was die tagsüber können. Die Kompetenzen, die die haben, können sie auch in der Nacht anwenden. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe ein Kind, das jetzt zum Beispiel sich schon drehen kann und zu der Mutter hinschauen kann. Das ist eine Kompetenz, die ich tagsüber fördern kann, damit das Kind das automatisiert und lernt, wenn ich meine Eltern suche, dann suche ich nach Bindung, dann baue ich Bindung auf. Und das mache ich, indem ich mich drehe, indem ich gucke, indem ich rufe. Und das kann schon ein 4-5 Monate altes Kind, kann schon diese, und das ist ja das, was ich eigentlich so faszinierend finde, diese eigenen Kompetenzen, die es hat tagsüber, dann auch in der Nacht anwenden und ist dadurch so sicher, dass es keine Abhängigkeit hat im Sinn einer Hilflosigkeit. Und wenn man diese Kompetenzen stärkt, tagsüber, dann können die Kinder die automatisieren auch in der Nacht abrufen. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass man sich an dem Kind orientiert, also Rhythmus einführt, Strukturen einführt, Rituale einführt, dass man aber auch viel draußen ist, mit denen viel Tageslicht haben, viel an der frischen Luft sind, sich ihrer Entwicklung entsprechend auch bewegen können. Gesunde, gute Ernährung, regelmäßige Ernährung, bindungsstiftende Einschlafrituale, ganz viel Schutz und Fürsorge bietet. Also da gibt es eine ganze Menge, was man in jeder Entwicklungsstufe des Kindes weiterentwickeln darf.
Mir fällt gerade ein, das Thema Handy ist ja nun auch auf jeden Fall ein Instrument, was oft ablenkt, würde ich mal sagen. Mhm. Mir ist das lustigerweise gerade eingefallen, als Sie gesagt haben, viel Sonnenlicht rausgehen. Mhm. Manchmal hindert das Handy ja daran. Mhm. Wie schätzen Sie das Handy ein? Fluch oder Segen oder beides?
Fluch.
Okay.
Also da lege ich mich fest. Klarer Fluch. Mhm. Jetzt mal auf der Seite der Eltern. Die haben ja Zugang zu Informationen, die wahnsinnig verunsichern oder verängstigen. Aus Sicht der Kinder ist es so, dass wenn das Gerät, sage ich mal, permanent dabei ist. Ich weiß nicht, ob sie Push-Nachrichten kriegen. Da kriegen sie eine Push-Nachricht, dann kommt Bings bei WhatsApp. Dann kommen ja überall permanent Ablenkungen rein. Und dann gucken sie auch auf das Handy. Also da kommt eine Nachricht, sie sind mit dem Kind am Spielen, in der Interaktion. Dann kommt die Nachricht und dann zieht man die Aufmerksamkeit ab. Und Kinder haben eine ganz natürliche Entwicklung, spätestens ab dem 7., 8. Monat. Das nennt man Joint Attention, also die gemeinsame Aufmerksamkeit auf etwas richten. Und das brauchen die, um sich zu orientieren. Und wenn dann so unvermittelt, unberechenbar die Kommunikation unterbricht und die Aufmerksamkeit woanders hingeht, dann richtet sich A, die Aufmerksamkeit des Kindes automatisch dahin, wo unsere Augen hingehen. Mhm. Und gleichzeitig ist es ein unberechenbarer Kontaktabbruch für das Kind. Und das stresst die Kinder wahnsinnig.
Wenn Sie so viel Erfahrung mit Babys und Kindern gesammelt haben, das sind ja kleine Menschen, mhm, wie sieht denn das aus? Dann gibt es doch wahrscheinlich auch mal die eine oder andere Anfrage von Erwachsenen, die die Frau Niermann fragen, sag mir mal, wie kann ich jetzt besser schlafen? Ja. Ne? Machen Sie das auch oder grenzen Sie das ab?
Ach, ich grenze es ab. Ich meine, natürlich in meinem privaten Umfeld kann ich da gerne helfen. Mir liegen halt die Babys. Die Babys sind einfach mein Thema. Ich könnte auch ältere Kinder behandeln oder auch Erwachsene, aber meine Expertise ist einfach bei den Säuglingen und Kleinkindern. Aber trotzdem kann man auch den Erwachsenen helfen. Im Grunde genommen ist das nicht so sehr weit weg von dem, was die Babys auch beeinflussen kann, wenn der Schlaf schlecht ist. Ich sage immer, Schlafprobleme sind Tagprobleme, ob groß oder klein.
Schlafprobleme sind Tagprobleme. Mhm. Das heißt, das am Tag passiert, nehme ich mit in den Schlaf oder komme nicht in den Schlaf.
Ja, wir schlafen ja abends und nachts ab, was wir tagsüber erlebt haben. Und wenn ich einen unregelmäßigen Rhythmus, das kann man jetzt beim Erwachsenen genauso sagen, in der Ernährung habe, dann kann ich auch Schlafprobleme davon kriegen.
Wenn ich jetzt, sagen wir mal, in den Drogeriemarkt gehe oder in die Apotheke, geht Ihnen wahrscheinlich auch so, ohne dass man es will. Überall gibt es Mittel, um besser ein- oder durchschlafen zu können mittlerweile, habe ich so den Eindruck. Ja. Gibt es von Ihnen so ein paar Tipps, was man wirklich abends machen kann, wenn man nicht so gut einschlafen kann?
Ja.
Akuthilfe?
Ja, klar. Runterfahren. Hört sich jetzt so einfach an. Aber tatsächlich sich ganz bewusst die Zeit zu nehmen und zu sagen, so die letzten 2 Stunden, bevor ich ins Bett gehe, befasse ich mich nicht mehr mit meinen E-Mails, mit meinem Handy, mit irgendwelchen Problemen. Die kann ich mal parken bis morgen. Und dann kann ich natürlich, ich kann ein Entspannungsbad nehmen. Ich würde einen Spaziergang empfehlen. Alles das zu tun, was einem Freude macht und von den Alltagssorgen auch ein bisschen ablenken.
Heutzutage fragen wahrscheinlich viele frisch gewordene Eltern, sich auch im Internet oder in Foren befragen sich dort nach Rat. Jetzt mal ganz ketzerisch, aber auch ernst gemeint, können denn die digitalen Kanäle und demnächst vielleicht, Sie haben es vorhin selber schon kurz angesprochen, KI, können die Ihre Arbeit demnächst abnehmen?
Nein. Nein, weil ich arbeite mit dem, was künstliche Intelligenz nicht kann. Ich arbeite mit Einfühlungsvermögen, mit Empathie, mit der ganzen Erfahrung und dem Wissen aus der alten Zeit, das ja immer noch Bestand hat, auch wenn man es digital nicht findet. Mhm. Und ich gucke mir ja jedes Kind immer persönlich an.
Wie beurteilen Sie denn jetzt als Fachexpertin, sagen wir mal, die Megamillionen Informationen, die da durchs Internet gehen? Da sind ja mit Sicherheit Erfahrungsberichte, aber auch Experten dabei, die sagen gute Sachen. Aber das kann auch in eine andere Richtung gehen. Und vor allem ist es wahrscheinlich nie so richtig individuell auf die Situation bezogen, oder?
Ja, und es ist ja immer so, das geschriebene Wort braucht ja auch immer noch das Persönliche und den Kontext. Und was einer sagt und der andere meint, das sind ja immer ganz unterschiedliche Dinge. Also wenn da jemand sagt, Hilfe, mein Kind muss ich jede Nacht in den Schlaf tragen, dann sagt das ja gar nichts über das aus, was da wirklich passiert. Mhm. Und dann kommen die einen und sagen, ja, musst du weitermachen, du bist eine gute Mutter. Und die anderen sagen, oh, das darfst du gar nicht machen, du verwöhnst dein Kind. Und schon stehen die Eltern da, was denn jetzt? Also ich kann allen Eltern nur empfehlen, sich Hilfe zu holen bei Menschen, die sich auch das Kind mal angucken.
Gibt es denn, ich sag mal, seriöse oder zumindest von Ihrer Seite aus zu empfehlende Internetseiten oder Foren, wie zum Beispiel eltern.de, wo Sie sagen würden, okay, wenn man so Erstinformationen haben will auf diese Art und Weise, die würden Sie von Ihrer Seite aus durchaus empfehlen oder mit grünem Haken versehen?
Also man kann alle Informationen von der Homepage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung staatliche uneingeschränkt erstmal als fundiert und studienbasiert verstehen. Da haben wir ja auch ganz tolle Einrichtungen, zum Beispiel das Zentrum für frühe Hilfen, ganz hervorragend.
Ihre Tochter,
ja.
Lynn heißt sie, glaube ich.
Ja,
ne?
Genau.
Mit Y aber geschrieben.
Ja, L-Y-N, genau.
Also das Schreibaby von damals.
Ja.
Die ist ja, glaube ich, auch in ihr Team jetzt eingebunden.
Ja.
Sie machen das ja nicht komplett alleine. Und die kümmert sich bei Ihnen um Social Media.
Ja.
Wie wichtig ist denn Social Media oder die digitalen Plattformen grundsätzlich? Wie wichtig ist das bei Ihnen?
Ich öffne mich ja auch gerne diesen neuen Medien, weil ich finde es auch wichtig, dass man ja auch gesehen und gehört wird. Auf der anderen Seite brauche ich das nicht, weil ich ja wirklich über Empfehlungen meine Kunden kriege. Aber doch, es ist wichtig, dass die Generation, ich bin ja nun auch schon 30, 35 Jahre älter als Mütter, die jetzt ihre Babys bekommen. Also das, und da muss man auch ein Stück mit der Zeit gehen und sich solchen Themen öffnen, und das mache ich auch gerne.
Wird das dann auch relativ rege benutzt? Also ich kann mir vorstellen, dass nicht nur eine Mail oder ein Posting von Ihnen und auch vor allem Meldungen von den Eltern kommen pro Woche, sondern da kommt wahrscheinlich deutlich mehr, ne?
Ja, wobei, ich habe jetzt gelernt, ich habe ja, ich weiß gar nicht, wie viele Follower, 2000 oder so, aber mein Traffic ist hervorragend, hat man mir gesagt. Weil ich im Verhältnis von denen, die sich das angucken und dann auch irgendwie liken, teilen, in dem Verhältnis sehr, sehr gut bin. Also es gibt dann andere Profile, die haben deutlich mehr Follower, 20, 30, 40.000, aber dann bei ihrem Post keine oder nur ein Like. Und wenn ich jetzt mal sehe, wie das bei mir ist, also bei 2000 Followern, 50 Likes und gespeicherte Beiträge, das ist schon ganz gut.
Von jemandem. Ich habe noch mal eine ganz andere Thematik. Und zwar, wenn wir mal so ein bisschen in die Historie der Erziehung, Kindererziehung schauen, gibt es noch eine, sagen wir, eine Art Orientierung nach oben, also in der eigenen Familie. Das heißt, die erziehenden Eltern, holen die sich Tipps von Mama und Papa, von Opa und Oma und solche Geschichten? Oder läuft das tatsächlich eher über Internet und Freunde oder wie auch immer?
Ja, also da habe ich festgestellt, dass da tatsächlich ein Generationsabbruch stattgefunden hat. Also diese Orientierung nach oben in die ältere Generation findet heute teilweise auch bewusst nicht mehr so statt. Also viele Eltern nennen sich dann auch sogenannte Cycle Breaker, die ganz bewusst alles anders machen wollen, aber auch alles anders machen wollen. Und nicht so sich nach oben orientieren.
Sie haben gerade das Stichwort Cycle Breaker genannt. Ne? Das heißt, das sind junge Eltern oder Menschen in dem Fall, die Muster aus der Vergangenheit jetzt bewusst durchbrechen und sagen, ja, ich mache es jetzt ganz anders.
Ja.
Erklären Sie es mir nochmal bitte.
Also einmal liegt es natürlich daran, dass die Eltern auch Informationen haben, um Dinge in Frage zu stellen. Bei uns war das nicht so. Bei uns haben alle das Gleiche gemacht. Da gab es ein paar Ausnahmen, aber wir haben untereinander, wie machst du das, ich mache das so. Das heißt, sie haben Informationen, die Generation davor nicht hatte und möchten das einfach für ihre Kinder besser machen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Also die meisten Eltern wünschen sich ja nur das Beste für ihre Kinder. Dann gibt es aber auch eine sehr große Offenheit für eigene Themen in Bezug auf die Eltern. Also wie bin ich groß geworden? Wie bin ich erzogen worden? Also die Eltern reflektieren schon deutlich mehr heutzutage, als wir das früher gemacht haben. Und das ist natürlich auch eine große Chance. Also mal zu gucken, wie ist denn mein eigenes Bindungsverhältnis gewesen zu meinen Eltern? Habe ich da vielleicht noch irgendwelche Baustellen? Im günstigsten Fall macht man das, bevor man ein Kind kriegt, sich mal mit seinen eigenen Bindungsmustern auseinanderzusetzen. Oder habe ich vielleicht sogar in der Kindheit ein Kindheitstrauma erlebt, was mich heute im Beziehung zu meinem Kind noch belastet. Also es ist, dieser Begriff ist gar nicht nur negativ besetzt. Der bietet natürlich auch Chancen, ja, relativ unbelastet von seiner eigenen Vergangenheit in diese Rolle der Eltern werden reinzugehen. Ich finde das auch relativ spannend, muss ich sagen.
Sagen Sie mir noch mal, was kann man Eltern, frisch gewordenen Eltern mitgeben, dass die sich vielleicht auch, ich sag mal, ganz offen trauen, einfach alles so zu machen, wie Sie es jetzt erstmal auch für richtig halten. Also wie ist da Ihre Sichtweise dazu?
Sich von vornherein bewusst zu werden, das wird jetzt erstmal kein Zuckerschlecken die nächsten Wochen und Monate. Wir wissen das und unser Baby wird ganz viel Unterstützung brauchen von uns als Eltern. Und wirklich auch nicht zu früh den Schlaf wegdelegieren an, ich nenne es mal immer etwas, ja, despektierlich, Schlafroboter, also an irgendwelche Geräte, die Kinder in den Schlaf. Ich weiß, es ist verführerisch und ich weiß, viele Eltern sagen, boah, das hat mich echt gerettet. Aber so ein Baby in den Schlaf zu begleiten, gerade wenn es ein Säugling ist, das macht ja auch mit den Eltern was im Sinne von Kompetenz zu erlangen. Also zu selber erstmal zu lernen, was braucht das Baby. Also sich auch die Zeit zu lassen, dass man vielleicht auch mal was falsch macht. Dass das Kind ganz viel Nähe braucht am Anfang. Das wird sich dann schon später auch wieder lösen und es wird auch alles einfacher. Wohl wissend, es wird anstrengend.
Sie haben ja eine wirklich unglaubliche Anzahl an Aus- und Weiterbildung absolviert. Welche dieser Qualifikationen hat Ihre Arbeit so retrospektiv so am meisten beeinflusst?
Am meisten beeinflusst hat mich eindeutig die Entwicklungspsychologie. Also das, was wir an wahnsinnig vielen Studien haben und Forschung haben an dem jungen Säugling, wie kompetent der ist, wie der das ausdrückt. Also da habe ich gelernt, Körpersprache zu lernen, das Baby zu verstehen. Das war sehr, sehr eindrücklich, dass es eben nicht so unbeschriebene Blätter sind, sondern dass die tatsächlich auf die Welt kommen und schon ein Skript haben von dem, was sie erwarten dürfen. Also Entwicklungspsychologie, aber auch ganz viel Schlafbiologie, Schlafmedizin. Also Schlaf ist sehr viel weniger emotional, als die Eltern das denken. Da ist sehr, sehr viel Biologie steckt dahinter. Und dann habe ich noch eine Mate-Meo-Ausbildung gemacht. Mate-Meo ist eine Methode, die gibt es schon seit über 50 Jahren. Und das ist die Methode, wo man über eine Videodiagnostik die Kompetenzen der Kinder sucht.
Jetzt haben Sie einige Einflüsse am Anfang des Podcasts schon erzählt, gerade eben in der Antwort. Spielen denn auch, sagen wir mal so, Erkenntnisse aus der Traumapädagogik oder der Neurobiologie, das hatte ich mir im Vorfeld nochmal überlegt, im Schlafcoaching eine Rolle
bei Ihnen? Absolut, das ist mein oberstes Gebot. Also ich habe ganz feste Kriterien, anhand derer ich beurteile, ist das, was da jetzt passiert, in irgendeiner Art und Weise traumatisieren. Die gibt es, die Kriterien.
Das muss man gleich abgrenzen.
Sofort. Ja. Also ich gucke mir das an, ich habe diese Kriterien natürlich inhaliert, sozusagen. Und ganz, ganz, ganz wichtig aus Sicht des Kindes ist das, was wir da machen, fördert das unsere Beziehung oder schädigt es?
So, wir laufen jetzt hier schon wieder langsam Richtung Berghotel. Ich würde gerne noch mal eine Sache auch noch mal aufs Tablett bringen. Mhm. Fand ich auch sehr schön. Das war ja dieser Babyflüsterer, ne, haben wir es genannt. Ja. Dass Sie gesagt haben, Sie gucken den Babys in die Augen und Sie wissen, wie die sich fühlen.
Ja.
Jetzt bleiben wir mal stehen.
Ja.
Jetzt gucken Sie mir mal bitte in die Augen.
Ja, dann müssen Sie mal ein bisschen Abstand.
Ganz
ja.
Ehrlich, was kommt da bei Ihnen an?
Also wenn ich Ihnen jetzt in die Augen gucke, dann sehe ich auf jeden Fall ein Strahlen. Man sieht das ja auch an der Art und Weise, wie Sie die Augen geöffnet haben. Sie haben hier gerade so eine Skepsisfalte. Diese Skepsisfalte zeigt mir, das ist Neugier und Interesse. Das haben die Babys auch. Sie so, ups, was ist denn das? Das ist diese Skepsisfalte. Und natürlich haben sie dieses authentische Strahlen.
Sie haben mir erzählt, Vorgespräch, dass Sie mehr oder weniger fast schon übermorgen, nicht ganz, Richtung Holland fahren. Und ich glaube, dort extra quasi ein paar Wochen bleiben wollen, um ein Buch zu schreiben.
Ja.
Das finde ich ja richtig spannend. Was geht denn da ab?
Ja, ich mache es jetzt. Das höre ich ja schon seit Jahren. Du musst unbedingt mal ein Buch darüber schreiben. Und ich habe mich immer gesträubt und habe gesagt, ach, so ein Buch, das kann doch nie alles erfassen. Aber ich habe jetzt Folgendes gemacht. Und zwar, ich kriege ja regelmäßiges Feedback von den Eltern. Und ich analysiere jeden Fall, was war da jetzt der ausschlaggebende Punkt. Und ich habe aus diesem Buch, können Eltern unendlich viel lernen, wie sie ihr Problem lösen können. Also ich gebe natürlich auch so ein paar Musterlösungen vor. Da sind auch echte Fälle drin, wie wir die bearbeitet haben und so. Und vor allen Dingen, was ich da noch sehr, sehr viel mehr beschreibe im Zusammenhang mit Schlaf, ist, dass wir da einen Menschen haben mit einer Seele. Und dass wir vorsichtig sein müssen in der Arbeit.
Also dann wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute für diese Arbeit mit dem Buch. Ich weiß nicht aus eigener, aber von Freunden, aus der Erfahrung mit Freunden, dass so ein Buch wirklich viel Arbeit auch ist. Aber das ist dann ein weiteres eigenes Baby, was Sie sich
absolut
da schaffen.
Ne? Absolut. Da freue ich mich jetzt auch. Und jetzt gönne ich mir das auch wirklich mal. Ich habe so viel gearbeitet in den letzten Jahren. Jetzt gönne ich mir das mal, mir was Gutes zu tun und dieses Buch zu schreiben. Ja.
Was für eine gute Dramaturgie. Haben wir gut getimt, wir beiden.
Sehr schön.
Jetzt sind wir nämlich seit einer Minute sind wir wieder auf dem hoteleigenen Gelände. So, dann sind wir jetzt gleich wieder in der Gaststube. Und dann würde ich jetzt mal gleich auf den Stopp-Knopf drücken.
Jawohl.
Und dann würde ich Sie gerne noch einladen.
Gerne.
Guck mal auf die Uhrzeit, das passt.
Ja, ich
können wir eine
ja
belgische Waffel essen mit
heißen Kirschen. Oh, das ist eine gute Idee.
Trinken Sie einen Kaffee dazu?
Gerne.
Ja.
Das war der Podcast Walk and Talk. Begegnungen am Berghotel Hoher Knochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zu einer erholsamen Auszeit bei uns im schönen Sauerland.